draußen. Heute haben wir uns wieder zusammengetan in altvertrauter Umgebung. Aber heute sind wir ganz andere Persönlichkeiten. Ich bin heute der Baurin. Ich bin der Landwirtsvertreter. Hier haben wir...
Marutin.
Wir haben Mette, der pflanzliche Fette, Marc.
Wir auch inzwischen.
Und unseren guten Toritz.
Der Toritz.
Der meint, er wüsste es besser. Denn heute ist unser Thema Ernährung versus Nachhaltigkeit bzw. gegen Nachhaltigkeit. Es ist natürlich wieder ein etwas komprimierender Titel, weil, wie sich später herausstellen wird, das wollen wir in unserer Runde beleuchten, es auch funktionieren kann mit Ernährung ist nachhaltig. Da wollen wir hin. Ernährung co. Nachhaltigkeit. Und werden auf verschiedene Themen oder Themenfelder eingehen im Detail. Wir haben Themen wie Ethik, wie spielt die Ethik mit rein, Massentierhaltung ist bekannt, Müll, Verpackungsmüll, wie kann man die Landwirtschaft mit an Bord holen, industriell ist ja viel jetzt mittlerweile und Emissionen, Klimawandel spielt mit rein. Dann haben wir einige Mythen, die wir aufbrechen wollen und immer in Bezug auf Naturliebe, ne? Und Gesundheit. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig.
Genau.
Und hier wird auch schon fleißig gegessen. Wir haben alles vorbereitet. Wir wollen diverse Speisen ausprobieren. Danke dir.
Keine Chips, sondern Nüsse.
Nüsse, genau.
Naturprodukte.
Die Frage ist, ja,
unbehandelt.
Wo kommen die Nüsse her?
Das wäre das nächste Thema.
Ja, er hat sich da auch schon bereit gelegt, so Weißbrot und irgendwie Robatz.
Ja, naja. Vom Weißbrot kann ich noch nicht weg.
Wir werden keine Marken nennen, aber es sieht auf jeden Fall lappriger aus. Nein, aber wir möchten starten mit einem interessanten Auszug, meiner Meinung nach interessanten Auszug, den ich in dem Museum Mensch und Natur gefunden habe, das sehr zu empfehlen ist. In München ist das. Für unsere Zuhörer und Zuschauer da in den USA. Genau, also ich lese mal vor. Es geht um Abenteuer Landwirtschaft. Da sind wir gleich bei einer der wichtigsten Themen. Die Erfindung der Landwirtschaft, deren Anfänge rund 10.000 Jahre zurückliegen, wird nicht selten als grandiose Errungenschaft des Menschen bezeichnet, der sich damit von der Natur unabhängiger gemacht hat. In Bezug auf den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit war dies aber wohl eher ein notwendig gewordenes Abenteuer, das verschiedenste Rückschritte brachte. Man weiß aus Vergleichen von Knochenüberresten, dass die Körpergröße mit der Erfindung des Ackerbaus zurückging, dass der allgemeine Gesundheitszustand schlechter und die Kindersterblichkeit größer wurde. Verschiedene andere Mangelerscheinungen lassen sich nachweisen. Offensichtlich war der Speiseplan von Jägern und Sammlern weitaus abwechslungsreicher als die einseitiger gewordene Kost ihrer Landwirtschaft betreibenden Nachkommen. Jetzt gleich mal an dich, Melle. Wenn du das hörst, gibst du dem Recht oder bist du eher der Meinung, das glaubst du nicht? Oder?
Bist du Vegetarier seit Jahren, ne?
Seit Jahren Vegetarier, hätte auch vegane Phasen, ja. Und ja, also von Grund auf macht es schon mal Sinn, es ist plausibel, gerade weil man eben, also wenn man Wildbeute ist oder Jäger und Sammler, dann hat man automatisch, ernährt man sich aus dem, was da ist, also ähnlich wie die Tiere eigentlich. Man nimmt einfach, was dort ist und macht das Beste draus oder verwendet es so, wie es halt eben dort ist. Und wenn eben nichts mehr da ist, dann zieht man weiter. Also Menschen können das eher noch wie Tiere, weil Tiere, die müssen dann meistens verhungern, weil die würden jetzt ja nicht wissen oder könnten planen, wo sie hinziehen als nächstes. Aber tatsächlich in der Hinsicht ist es definitiv sehr nachhaltig sowohl als auch sehr gesund, weil man ein wahnsinniges Spektrum an verschiedenen Nahrungsquellen.
Jetzt ist aber die Frage, nun, wir befinden uns in einer Zeit, da gibt es nun mal keine Wildbeute oder zumindest nicht mehr in dem industriellen Bereich. Und in Schwellenländern gibt es nicht mehr wirklich diese Wildbeuter-Romantik, wie ich es jetzt mal ein bisschen verklären möchte. Es ist natürlich schon was Besonderes, aber der industrielle Geist, der koloniale Geist hat es vertrieben. Ja? Die Globalisierung hat es quasi so weit ausgemerzt, dass es kaum mehr diesen alten Status gibt, der Wildbeuterei. Jetzt müssen wir mit diesen aktuellen Umständen leben. Wir sind über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Das heißt, wie möchtest du das schaffen, wenn da jeder plötzlich anfängt, als Wildbeuter rumzulaufen? Ja, das, ist das, ist das der richtige Ansatz?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also man könnte vielleicht in der Hinsicht einen Kompromiss finden, dass jeder anfängt, teilweise selber anzupflanzen in einem kleinen Garten. Da würde man auch mehr Naturbezug hinbekommen, also mehr Naturbezug haben. Also generell würde den Menschen sicherlich gut tun. Und man könnte vielleicht auch mehr auf wilde Kräuter übergehen, also dass man quasi einfach nimmt, was an Unkraut so da ist. Man kann einiges Unkraut essen und es ist eigentlich wahnsinnig gesund. Und daher allein schon könnte man schon viele Grundmineralien oder Mineralien, die der Körper braucht, schon dadurch decken. Da könnte man teilweise schon sich Anbau von Salaten aus, es schmeckt einem sparen. Theoretisch würde sowas schon gehen. Und Kohlenhydrate in der gleiche und Proteine, die würde man halt in einem anderen Bereich abdenken. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, man könnte selber Bohnen anbauen.
Das ist interessant, ja.
Ja, aber genau, also ein Teil könnte man durchaus einfach aus dem Wald
beziehen.
Einfach die Wildkräuter oder also das Unkraut, was da ist, also eigentlich sehr
wertvoll. Also ich habe von Ihnen ja gelernt, Giersch, Löwenzahn, Brennnessel.
Das ist schon mal eine gute Basis.
Wunderbare Basis für einen Cocktail.
Also gesund. Fuchsbandwurm teilweise befallen.
Ja, so, jetzt kommt ja schon die kritische Meinung von
Herrn
Toritz.
Genau, ist ja gut.
Jetzt will ich nämlich direkt ihn fragen.
Ja. Ja.
Wenn ihr das so sagt, von Wildkräutern und Unkraut und wie auch immer im Wald das beziehen, würdest du dich überhaupt darauf einlassen? Ich meine, heutzutage ist man ja so bequem eingestellt, hat diesen Luxus, dass man im Grunde in den Supermarkt geht, holt sich das Notwendige. Ich kann auch erwarten, dass sie sowas da auch schon vorpräparieren, dass ich nicht persönlich irgendwie in den Wald spazieren muss und mir das anschaffen muss, damit es gesund ist.
Mit den vermeintlichen Gefahren, die dann auch noch lauern, ne? Also
die Wölfe.
Wobei man wahrscheinlich nicht sagen kann, ja gut, auf dem Feld ist jetzt auch nicht so, dass es abgesperrt ist vor irgendwelchen Wildtieren. Also im Feld, die Wölfe.
Also wenn das, ich weiß,
zweitens wirst du verwechselt mit den Tieren, das selber abgeschossen vom Jäger.
Also wir reden hier von einem Park, reden wir von einem Stadtpark, würde ich sagen, und nicht unbedingt von einem Waldgebiet, das Ausmaße von Yosemite Park oder was weiß ich, oder den Tiger, der russischen Tiger ausmacht. So weit verleugt man sich da nicht.
Ja, aber gerade so ein Stadtpark oder so, das ist ja vielleicht irgendwie von Abgasen befallen, oder? Vielleicht
ist es solche.
Oder durch Hundekot verunreinigt.
Okay, das ist jetzt wieder okay, aber Abgase sind durchaus ein Problem bei kleineren Parks.
Hundekot ist okay.
Hundekot ist Dünger.
Und Urin auch.
Ist auch Dünger. Ja. Natur pur.
Also, wir sind ja schon bei der Landwirtschaft, da würde ich euch gleich mal reinwerfen. Also, die eine Sache ist natürlich, was wird bei der Landwirtschaft gebraucht? Ne? Also, viel Wasser wird gebraucht und Dünger. Oder Gülle, die man auch verwenden kann. So, was sind da für Probleme, die auftreten? Wir haben eine Übersättigung des Bodens an Nitraten oder Stickstoffoxiden, die entweder in den Boden gehen und über den Boden ins Grundwasser oder die gehen in die Atmosphäre und wirken als Treibhausgas, viel stärker auch als CO2. Wir haben grundsätzlichen Grundwasserverbrauch, der Bedarf, der woanders dann fehlt und nicht gedeckt werden kann. Wir haben größtenteils die Landwirtschaft darauf aufgebaut, dass wir nicht nur Produkte produzieren, die uns ernähren, sondern eigentlich Tiere ernähren. 3/4 des Farmings oder der Agrarwirtschaft wird im Grunde für Tierfutter produziert und nicht wirklich für die Ernährung von Menschen.
Damit diese Tiere schnellstmöglich gemästet werden können und auch schnellstmöglich uns in den Warenumlauf zu kommen, damit wir dann.
Also das ist ein Problem, würdest du, und trotzdem essen so viele Menschen Fleisch. Liegt es daran, weil sie es ignorieren? Vielleicht wollen die Leute einfach, die wollen nicht auf diesen Luxus, der früher mal wirklich Luxus gewesen ist. Heutzutage kann man jeden Tag seinen Fleischkonsum bestens decken. Ist es eher so eine Ignoranz oder ist es vielleicht einfach fehlendes Wissen?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden und kommt halt auch dazu, dass es einfach schwer ist, sich von gewissen Gewohnheiten zu trennen, sage ich mal. Oder von dieser Fleischeslust, die ja teilweise auch wirklich vorhanden ist noch. Ne? Also ich habe selber neulich am Freitag, vorgestern, habe mich sportlich betätigt, war viel unterwegs und hatte dann einfach richtig Lust auf Fleisch am Abend. Und dann habe ich es mir auch mal wieder gegönnt.
Ja, gerade das Fleisch, also generell, also dass man Discounter kauft, Das ist ja schon, also das ist schon eher eine Gewohnheit und also ähnlich wie Süßigkeiten könnte man vielleicht.
Ja, genau. Dass
man einfach gerne hat und eine Gewohnheit, die man sich angewöhnen kann oder eben wieder abgewöhnen kann.
Denke ich auch, ja.
Genau. Und also,
die Leute sehen es nicht ein, warum, wenn sie sagen, es gehört zu ihrem Leben dazu. Ich habe auch mit Leuten jetzt gesprochen, allesamt auch immer mal wieder Fleisch essen, aber alle sehen ein, dass der Konsum von vor 10 Jahren vielleicht nicht mehr unbedingt, also heute nicht mehr so weitergehen kann, weil, glaube ich, das auch bei jedem schon angekommen ist, was es für Langzeitkonsequenzen vor allem für den Planeten hat. Insgesamt ist es einfach wahnwitzig, ne? Dadurch, dass dieser Wachstumsmarkt, in dem halt da auch vor allem die Lebensmittelindustrie mit drin steckt, was das dann für den Planeten, für die Tiere vor allem auch und auch für die Menschen, für gesundheitliche Folgen. Indem man das Bewusstsein stärkt bei jedem, auch mal darüber diskutiert und so weiter und dann auch vielleicht auch ein paar Fakten nennt.
60er übrigens entstanden.
Genau, 60er.
Also es ist noch nicht so ein altes Phänomen.
Man hat einfach endlich mal gesagt, man kann die ganze Bevölkerung ohne irgendwelche Probleme kostengünstig versorgen mit allen möglichen Sachen. Das war ein riesen...
Mit Fleisch vor allem.
Ja, generell mit allem. Das war ein riesen Erfolg damals, ja. Was das für Konsequenzen hat, kam aber nicht sofort danach, sondern davor war es ja noch... auch noch einigermaßen natürlich, aber nach und nach, über die Jahrzehnte. Und jetzt hat man plötzlich mehr und mehr Daten und kann jetzt sagen, hey Leute, was haben wir gemacht? Guckt es euch an. Jeder muss selber entscheiden. Also es soll jetzt auch keine Belehrung sein. Jeder muss selber entscheiden, was ist passiert, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Und dann muss jeder selber entscheiden, ob er da so weitermacht oder ob er mehr und mehr aussteigt. Und wichtig ist meiner Ansicht nach auch nach und nach auszusteigen. Immer ein, zwei Gewohnheiten nehmen und immer... die ablegen und dann macht es auch irgendwann Spaß. Und immer mehr von diesen doch destruktiven Gewohnheiten einfach ablegen und dann hat man irgendwann, kommt man genau zu dem Punkt, wo man sein möchte.
Ja. Aber allgemein, der erste Schritt ist, glaube ich, einfach erstmal ein bisschen bewusster zu konsumieren.
Bewusstsein schaffen, ja.
Bewusster konsumieren.
Dann kann man schon mal anfangen. Man muss es wissen.
Und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt habe ich 70% gut konsumiert, jetzt kann ich mir auch mal wieder was leisten. Einfach nur so für den Lustfaktor, ja. Also obwohl das natürlich nicht die Regel sein sollte.
Ich muss sagen, er hat jetzt sein Zeug schon vertilgt, komplett. Das Weißbrot.
Ich esse unheimlich gerne. Und ich kann, es ist auch schwer, wirklich 100% nur Gutes zu essen, gerade wenn man so viel isst wie ich.
Könntest du dir vorstellen, wenn man dir sagt, dass, dass wenn du deine Ernährung umstellst auf rein pflanzlich, vielleicht sogar auch komplett tierisch, auf tierische Produkte verzichtest, wie Milchprodukte, dass du einfach dann grundsätzlich belastbar bist, gesünder, ausdauernder,
bessere kognitive Fähigkeiten auch.
Insgesamt? Würdest du das akzeptieren, wenn man dir das sagt? Und würdest du das dann auch umsetzen? Oder würdest du eher sagen, ja, also vielleicht schaffe ich es so Schritt für Schritt oder irgendwie so kleine Sünden müssen einfach sein und so weiter?
Das ist aber genau das Thema. Also das kann ich jetzt schon als, das ist ja schon... Aus Erfahrung kann ich ja sprechen, wenn ich jahrelang vegetarisch bin, dann macht ein Fleisch einfach irgendwann nicht mehr an. Also es interessiert mich gar nicht, wenn es riecht vielleicht ab und zu mal noch nett, wobei wir jetzt auch da vorbeigelaufen sind, haben den Zwiebelrostbraten.
Ich hab das so
gehört. Oh, das war einfach
auch eigentlich nur Fett.
Na, Fett dazu, aber es riecht vielleicht mal ganz nett, aber es macht mich halt tatsächlich auch nicht mehr an, Fleisch. Es ist einfach einfach irrelevant. Also sowohl von der einen Seite, dass manche Leute dann sagen, oh, wie kannst du nur so, von der anderen Seite, macht so, wenn ihr das unbedingt machen wollt, macht es.
Das ist ja auch eine Konditionierung.
Oder
konditioniert, mit 3 Jahren schon gegrillt mit den Eltern und so. Ne? Und dann
entsteht
so diese.
Aber es ist eine Gewohnheit.
Sehr, ganz speziell, heißt Umami. Ne? Ja. Also
das ist der fünfte Geschmacks.
Bitter, sauer, süß, salzig und Umami gibt es.
Ja, genau. Und wenn man da konsequent aber dran bleibt, dann egal, also fast alles, egal was es ist, kann man sich auch dem Ganzen entwöhnen und dann braucht man es auch nicht mehr. Oder man guckt dann eben irgendwo hin, wo es Fleisch gibt, dann interessiert es einen nicht. Also zum Beispiel als Beispiel, das ist genau gleiche, kann man aber auch bei Süßigkeiten sagen, ja, um das einfach nochmal zu sagen. Ich habe schon jahrelang, also jetzt hatte ich ja gerade noch eine Phase, wo ich ein bisschen reingehauen habe mit Süßigkeiten, davor habe ich Schokolade und alle Zucker, Industriezuckerprodukte rausgehauen. Und das hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Es ist tatsächlich so, dass es mich überhaupt nicht mehr tangiert hat, wenn es jemand gegessen hat. Jetzt habe ich es mal ein paar Mal gemacht und dieses paar Mal hat irgendwie schon die Gewohnheit zerschossen und dann kommt dann wieder dieses Willen. Also die Konsequenz macht dann irgendwann auch so, dass man da voller Freude durch den Tag gehen kann und das interessiert einen gar nicht mehr, wenn man es gar nicht mehr isst. Also es ist schon die Konstanz, die macht es tatsächlich aus.
Genau, guter Punkt. Die Kontinuität ist richtig. Bezüglich der Landwirtschaft, in den 60ern ist so diese Massentierhaltung ist entstanden, in den in der industriellen Produktion und industriellen Industriezeitalter ist es dann entstanden mit der, überhaupt, mit der, das ist quasi eine zweite agrarwirtschaftliche Revolution gewesen. Was hat das für Nachteile mit sich gezogen, ja, die viele vielleicht kennen, vielleicht aber auch noch nicht und vielleicht noch nicht in dem Umfang.
Pestizide, oder?
Haben wir, ein paar Sachen rausgenommen, ne? Genau, also
unter anderem.
Man muss sich überlegen, da wird extrem viel Fläche wird gebraucht. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, 15% der weltweiten CO2-Emissionen gehen durch agrarwirtschaftliche Waldrodungen drauf. Ne? Also das sind ja. Dann, das geht dann zurück, geht ein bisschen nach Indonesien, in die Palmölindustrie, da hat die Katrin Hartmann was ganz Interessantes recherchiert. Oder aber auch natürlich ein bekanntes Beispiel in Brasilien.
Also ja. Nur durch das Abbrennen vom Wald,
genau.
Und Flächen das, und dementsprechend dann.
Der Bäume bestehen also 50% aus Kohlenstoff, das heißt, das wird freigesetzt, ne? mit Sauerstoff, klar. Also CO2. Und diese 50% entsprechen quasi allen Emissionen durch LKWs und PKWs zusammen.
Wahnsinn.
Dann muss man auch noch weiter sagen, dass die Landwirtschaft genau ein Drittel des Trinkwassers, des weltweiten Trinkwassers benötigt. Das muss man sich mal vorstellen, ein Drittel.
Wahnsinn.
100 Millionen Tonnen Getreide gehen für Tierfutter drauf. Dennoch hungern weiter Millionen Menschen und haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Also die werden ja eigentlich quasi wie eine Predigt täglich, ja nicht nur jährlich, postuliert und überall verkündet.
Mhm. Vor allem diese Art von Landwirtschaft dann auch noch, dass man da das nicht mehr nachhaltiger hat, sondern dass die Tiere ja sogar noch drinnen sind und eben dann dieses Industrie, also dieses vorgefertigte Futter schon kriegen und eben nicht draußen auf der Weide sind, macht eigentlich schon das Problem. Und dass man dann quasi das Essen, was dort verwendet wird, was dort auf den Feldern angebaut wird, damit könnte man schon viel mehr Leute dadurch schon mit Nahrungsmittel versorgen.
Ja gut, aber es ist ja, wird ja für uns, für die westliche Welt produziert.
Ja, aber die Sache ist die, dass es tatsächlich diese Art von Produktion von Fleisch tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die nicht gesund ist für den Menschen, auf Dauer nicht. Mhm. Also diese Art von Anbau sowieso. Und wir haben auch Studien zu Fleisch.
Jetzt auch noch dazu sagen, also da wird ja dem gesamten Planeten auch seine Lebensgrundlage beraubt. Ne? Also wichtige Wälder, die eigentlich für die Produktion von Sauerstoff zuständig sind, Biotope einfach gerodet.
Alles, Lebensräume von Tieren.
Tagtäglich. Und ist ja wahrscheinlich 50 Jahre unbrauchbar, oder? Der Boden, den kannst du ja erstmal nicht mehr neu anpflanzen. Ja, oder wie läuft es da?
Ja, vor allem im Boden ist ja zum Beispiel im Regenwald nicht wirklich sehr tief, weil er ständig umgesetzt wird. Das heißt, der Boden ist nicht tief, aber wenn man diesen ganzen Wald killt, dann hat man eigentlich nur so einen geringen Bodendicke und dann will man dann darauf irgendwelche anderen Nutzpflanzen aufbauen. Da braucht man natürlich extrem viel künstlichen Einfluss, damit das gelingen kann. Und das ist natürlich der nächste Punkt, du hast es gerade schon angesprochen, Pestizide natürlich, das ist ein ganz kritischer Punkt. Das reicht von über Fungizide, Insektizide, Herbizide und so weiter, die ganze Palette. Und die sind ja erwiesenermaßen schädlich, nicht nur dass sie auch ins Grundwasser gehen können oder dass sie in die Nahrungsmittel reingehen, sondern tatsächlich auch für die ganzen umliegenden Insekten, wie die Bienen, unsere geliebte Biene, die darunter leidet. Und das hat dazu geführt, dass wir über 70% Rückgang der Insektenarten haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich merke das hier schon. Ich meine, wir sind jetzt hier in München, aber ich merke das schon. Und früher hat man sich darüber geplagt, über die, verdammt nochmal, die ganzen Mücken. Ich hab bis jetzt erst zwei Mücken gesehen, glaube ich. So. Das ist nicht mal gelogen. Und dadurch sterben jedes Jahr von 150 Vogelarten stirbt eine Vogelart. Aufgrund, weil durch das Insektensterben geht natürlich die Nahrungsquelle der Vögel weg. Das ist alles verbunden. Das ist der Begriff der Ökologie. Ne? Dass alles verbunden ist. Ein Globus, ein Planet, alles ist verbunden.
Wir greifen halt massiv ein seit über den Jahrhunderten.
Ich habe den Kontrast auch krass gesehen, wo ich letztes Jahr mal in Costa Rica gewohnt habe und auf Farmen gearbeitet habe. Es ist unfassbar, wie viele Tiere da, also wie viele Insekten dort auch überall leben und rumfliegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so in einer gewissen Weise, da ist es halt noch relativ natürlich, so in einer gewissen Weise kann man sich auch vorstellen, was da sich geändert hat, wo ich dann hier wieder zurückkomme. Also da ist fast ist echt so wenig noch an Insekten. Also der Unterschied ist einfach so dermaßen krass, also der Kontrast ist so krass und das ist schon auch, hat auch schon was zurück damit zu tun, dass einfach die Natur auch weiter hinausgedrängt wird oder komplett verschwindet.
Jetzt will ich aber nochmal den Landwirt hier vertreten, weil das ist ganz wichtig an dieser Stelle, weil ich war ja jetzt erst vor kurzem beim Hopfen anleiten in der Holledau und habe mich da mit dem Landwirt etwas unterhalten. Es ist übrigens ein sehr, also alle da draußen, macht mit. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Das Land hilft. DE, glaube ich, ist die Seite. Das ist quasi im Akkord arbeitet und wirklich sich körperlich betätigt und das für einen kleinen Olus. Jedenfalls habe ich mich mit dem unterhalten und da ging es auch um das Thema Pestizide. Mhm. Weil ich wollte wissen, was ich meine, das ist jetzt der Hauptfeld angeleitet und dann, das war jetzt im April, Mai und der wächst jetzt irgendwie bis Juni und dann ist die Ernte Ende August. Und der wächst jetzt erstmal hier 6 Meter hoch. Und der ist dann ab dem Zeitpunkt ist er im Grunde immer anfällig für irgendwelche Schädlinge. Also es können Pilze sein, Mehltau, das können Insekten sein, wie die rote Spinne, so eine Milbenart oder Blattlaus. Und im Grunde ist es so, er geht in die Vorleistung, wird in dem Fall 80.000 Euro, allein für alles, was man, also Saatgut und was wir die Mitarbeiter wieder helfen und so weiter, geht in Vorleistung. Und dann muss er eventuell noch damit rechnen, dass irgendwie Zusatzkosten aufkommen, für die Ernte und so weiter. Und dann ist er ungefähr, sagen wir mal, kurz vor, Monat vor der Ernte. Ja? Das hat er mir mal so erzählt, Monat vor der Ernte. Und dann sieht er eine rote Spinne. Also sieht Befall von einem Stock von ein paar roten Spinnen. Und dann kann es sein, wenn es ein heißer Sommer wird, dass die sich unfassbar rasant verbreiten. Dass das quasi umschlägt auf, auf die ganze Ernte. Jetzt ist es aber so, wie entscheidet er jetzt, ob er Pestizide nimmt oder nicht? Weil das Problem ist, wenn er die anfragt, dann muss er 3 bis 4 Wochen warten, dass er die bekommt. Also 3 bis 4 Wochen. Ja, das heißt, er muss, spät. Und dann, wenn er es denn jetzt nicht entscheidet, ja, oder vorher nicht entscheidet, dann heißt es eigentlich, er hat die dann nicht die Mittel, um zu spritzen. Dann ist es zu spät und dann haben die sich so verbreitet, dann geht quasi ein Jahreseinkommen. Ich habe auch in meinem Verwandtenkreis einen Landwirt und das ist die Sache, wenn man diese Insektizide oder Pestizide nicht haben möchte, dann muss es eine Alternative geben, um diese Masse bereitzustellen. Na? Und da können wir dann wäre das jetzt das nächste Thema, was es so für Sachen gibt.
Gibt es da ernstzunehmende Alternativen?
Da könnten wir jetzt sehr tief reingehen, da könnten wir allein dadurch schon eine ganze Reihe von Podcasts wieder machen, über Permakultur und ökologischen Anbau und ökologisch nachhaltigen Anbau, Bioanbau, das sind schon ähnliche Konzepte, aber auch teilweise ganz unterschiedliche Konzepte, der konventionelle Anbau. Und ich habe ja auch in Costa Rica habe ich mir extra dafür auch mal eine Auszeit genommen, mehrere Monate auf verschiedenen Farmen gearbeitet, die gerade solche Sachen wie Permakultur und Bioanbau fördern, weil es mich einfach gezielt interessiert hat. Dafür habe ich das gemacht und habe mir einfach die verschiedenen Arten angeschaut. Permakultur ist ein Mischanbau.
Also ich habe gelesen, bio-vegane Landwirtschaft ist quasi Mischkultur und Permakultur. Und da habe ich das mit diesem Milpa verglichen. Vielleicht kannst du mich da korrigieren, weil ich habe das nachgelesen, das hat die Mayas haben das damals eingesetzt. Also das heißt Milpa. Das war damals so eine Art Misch-Permakultur mit Bohne, Kürbis und Mais muss das gewesen sein.
Ja, es gibt viele verschiedene Sachen, die du damit anbauen kannst, ja?
Also, genau, die haben sich gegenseitig begünstigt.
Unterstützt,
also, genau, also irgendwie der Kürbis zum Beispiel mit den großen Boden war, mit den großen Blättern hat den Boden geschützt vor Erosion und Regen, starke Erosion. Die Bohne hat als Ranke gewirkt für den Mais. Oder umgekehrt und der andere Stoff hat dann quasi Nährstoffe geliefert. Das ist so eine Koexistenz. Ja. Ne? Das haben sie ja damals schon gewusst. Meine Mayas ist jetzt schon ein paar Jahrhunderte her.
Genau. In Costa Rica habe ich es halt vor allem dort gesehen, da haben sie auch Mischungen aus allem Möglichen dann gemacht. Das war Bio, mal Permakultur und alles Mögliche. Das sind die auch nicht so sehr eng gewesen. Es kam auch darauf an, was man dort angebaut haben. Die haben auch Yucca und das ist so ähnlich wie
Yucca, ja.
Also sowas angebaut. Das gibt es hier nicht, weil Wurzeln das wächst hier nicht. Dann, ja. Ja, genau. Es wächst hier nicht, aber schmeckt auch ein bisschen ähnlich. Also Kartoffel ist dort schon wieder schwieriger. Trotzdem, also Permakultur ist, es kommt auch an, da gibt es auch verschiedene Sorten. Da könnte man jetzt natürlich wieder in die Technik reingehen und alles. Also mich hat einfach die Praxis interessiert. Rausgehen und machen.
Ich schaff was.
Rausgehen und machen einfach. Ja.
Aber kein übertriebener Aktionismus haben wir gelernt. Wir machen
nicht erstmal irgendwo hinwerfen, sondern schon planmäßig hingehen. Ja. Genau. Die Sache ist halt die, dass also man kann verschiedene Kulturen, da gibt es auch Listen, was man am besten mit was vermischen kann, damit die sich gegenseitig unterstützen, die Kulturen, und sich sogar vor Schädlingen schützen. Und eine von den Pflanzen tut dann oft immer Schädlinge eindämmen und dann kommen
die... Wie macht das eine Pflanze?
Sie schützen vor, vor Schädlingen.
Es kommt auch an, welche Pflanzen.
Unterschiedlich. Es gibt Pflanzen, die sind einfach grundsätzlich durch Evolution, ne? Das kennt der Darwin.
Genau, oder es gibt welche, die tun sogar die Geräte gegen Pflanzen aus.
Ja, also Bäume machen
gegen Insekten also.
Gegen was auch immer Schädlinge.
Genau, also gegen Pilze auch zum Beispiel. Also ich habe das war ganz interessant bei Peter Wohlleben, das Geheimnis der Bäume, da erklärt er ganz nett, dass Bäume zum Beispiel oder insgesamt in dieser Wald gegen Waldwirtschaft, dass da die ganzen Pflanzen miteinander kommunizieren. Teilweise über die Pilze.
Die Netzwerke und
also. Und die warnen quasi die anderen Pflanzen, die an einen anderen Baum, hey, da kommt ein Eindringling. Das kann ein Käfer sein, das kann irgendwie
Fähigkeiten. Die sind unterirdisch alle miteinander verbunden, ne?
Genau, die anderen sondern dann Sekrete ab tatsächlich. Ja. Ob es jetzt Pheromone sind oder irgendwelche Flüssigkeiten oder Harze, keine Ahnung. Also die machen da. Die gehen ja schon dagegen vor.
Ja, ja, ja.
Aber ist es jetzt für so landwirtschaftlichen Anbau wie vom Hopfen zum Beispiel? Wäre das eine ernstzunehmende Alternative?
Das ist jetzt die Frage.
Es gibt sicherlich Studien, gerade für Hopfen, man könnte schon Getreide und verschiedene andere Sorten miteinander mischen. Das geht auf jeden Fall. Man muss halt einfach die Listen schauen, was da schon wissenschaftlich nachgewiesen ist, was gut funktioniert. Also es funktioniert oft, einfach um so, mal so zu sagen, von der Höhe. Es funktioniert oft Bäume, also Fruchtbäume oder was dergleichen Bäume, die irgendwas anpflanzen, mit Pflanzen, die etwas höher sind, wie Mais oder dergleichen, und dann Pflanzen, die unter der Erde sind oder die Pflanzen benutzen, die um ihre Ranken nach oben
zu wechseln,
zum Beispiel Schattengewächse
oder
einfach die dann eben Bereiche von den größeren Pflanzen ausnutzen, oder sogar die Ranken oder als Mittel benutzen, um eben wie Bohnen und Mais.
Das ist das Milbar.
Wie Bohnen an den Randen von Mais hochzuwachsen. Also es gibt da sehr viele verschiedene Sorten, man kann auch sehr viele Sachen wirklich miteinander kreuzen oder beziehungsweise
kombinieren.
Und es gibt aber wenig tatsächlich, wo man jetzt wirklich nicht kombinieren sollte. Gibt es aber auch.
Und diese Kombination bewirkt dann einen höheren Schutz für die Pflanzen.
Und da kommt jetzt genau das, also es ist schon so, du kannst es schon davon ausgehen, dass man dann insgesamt ein bisschen weniger Fläche anbauen könnte, theoretisch, wobei es sich wieder ausgleicht durch das, dass du den Platz auch nutzt wirklich. Du nutzt einfach. Du hast vielleicht auch, je nachdem was du verwendest, auch teilweise wachsen die schneller, wenn du wieder die richtigen Symbiose-Pflanzen nimmst, die sich auch wirklich unterstützen. Und es gibt dann eben schon Vorreiter, die dann wirklich große Konzepte da geforscht haben. Ja, das ist ein riesen Forschungsgebiet.
Okay.
Das entwickelt sich auch gerade jetzt. Und da kann man schon sagen, man kommt an die Effizienz ungefähr hin. Das große Problem ist da, dass man andere Maschinen bräuchte. Man könnte nicht die Maschinen nehmen, die man jetzt hätte. Man könnte natürlich sagen, oh ja, dann sind sie überhaupt nicht effizient, aber dann müssten wir halt einfach wieder andere Maschinen machen. Man hat erst die Maschinen für die konventionelle Landwirtschaft gemacht, dann müssten wir halt einfach mal wieder andere Maschinen machen, weil natürlich wird es am Ende die Ernte etwas mehr Zeit brauchen jetzt, aber auch da kann man irgendwann Maschinen machen, die dann wirklich am Ende mehr Nachhaltigkeit haben und weniger Ernteausfälle und mehr Ernte hineinbringen. Maschinen meine ich sowas wie, wir haben jetzt zum Beispiel Mähdrescher, das könntest du natürlich dann nicht so einfach anwenden, ja, das meine ich damit, dann hättest du einfach irgendwann andere Maschinen, ja, da haben wir einfach noch, da rechnen die Leute damit, es ist ineffizienter, dann macht man halt einfach, da würden da halt einfach Innovationen in die Richtung gehen, weil es ist definitiv so, dass man, wenn man da weiter forschen würde, das schon so effizient oder sogar noch effizienter machen würde, als die konventionelle Landwirtschaft es momentan macht. Vor allem, weil man sich auch dann auf Dauer nicht die Böden kaputt macht. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Ja, also, spannend.
Ja.
Also in der TU wird ja auch geforscht. Ich habe in dem Magazin habe ich das schon nachgelesen. Und da geht es vor allem darum, dass man mit Satellitenaufnahmen, mit Vermessungsmethoden und natürlich auch Drohnen, die da wirklich einen praktischen Zweck erfüllen, dass man die Felder vermisst und das dann gegenüberstellt mit der Ernte, mit der Ausbeute, mit der Qualität und dann feststellt für die nachkommenden Ernten und Aussehungen, dass man feststellt, wie ist denn eigentlich, wie viel Dünger brauche ich denn wirklich oder wie viel Gülle habe ich schon, wie viel brauche ich dann von beiden, brauche ich ja nicht beides, dass man da wirtschaftlicher beziehungsweise effektiver, effizienter haushält. Also da wird schon was gemacht, da benutzen die tatsächlich eine App und die wollen sie den ganzen Landwirten zur Verfügung stellen, damit, weil die immer so über den Daumen gepeilt so einen Standardwert nehmen für alle Flächen, Ackerflächen, aber die sind natürlich nicht alle gleich. Die sind an sich schon divers.
Ja,
genau, das ist der eine Punkt. Ja. Absolut richtig. Jetzt ist der zweite Punkt, weil du ja gefragt hast, wie kann man das optimieren und verbessern. Da müssen wir mal den Punkt, wir haben doch vorher darüber gesprochen, der Genomeditierung mal einbringen. Und zwar CRISPR-Cas9 Genomeditierung.
Hast du schon mal gehört, ja?
Ja, also wir haben tatsächlich ein ganz guter Podcast, ein anderer Podcast, über, also mit
gibt's einer... Gibt es bessere, gute...
Ja, jetzt war also gut.
Ernst zu nehmen?
Gibt es überhaupt andere Podcasts? Nee, der ist tatsächlich auch nominiert für, ich weiß gar nicht, wie heißt er jetzt? Hörsaal, glaube ich. Das ist gut, also den kann man auch empfehlen. Und da war die Biochemikerin Nüsslein Fuller dabei. Hatte quasi ihren Vortrag einfach gehalten, abgelesen. Die ist auch Nobelpreisträgerin. Das Interessante ist einfach, was sie erzählt über die Methode, das ist Genomeditierung, das ist im Grunde schon öfters angewendet. Das wird in anderen Ländern wird's auch angewendet, nur in Europa ist es eben nicht leicht. Weil, also du musst überlegen, in die Genetik oder genetische Veränderungen sind in der Medizin schon seit den 90ern im Grunde in der Bevölkerung anerkannt. Mhm. Ja? Aber das ist in der landwirtschaftlichen Nutzung überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja? Und ich habe mir dazu was aufgeschrieben, weil ich hatte es ja vorher schon genannt.
Man redet ja schon von genmanipulierten
Gurken,
Tomaten, die Leute, dann viel größer, schneller wachsen, größer werden.
Ja, aber, das ist, ja, aber was macht man dann genau? Also ich meine, sie vergleicht es so, es gibt entweder die klassischen Züchtungsmethoden, bei denen sie irgendwie mit Bestrahlung arbeiten und dann haben sie dann ähnliche oder gleiche Ergebnis, nur es dauert dann 10 Jahre lang. Mhm. Bei der Genomeditierung kannst du eben direkt, weil man einfach dieses Wissen hat, diese wissenschaftliche Kenntnisse muss man auch nutzen, dass man eben direkt an der, ich glaube, DNA-Strang cutten kann. Deswegen heißt es auch nicht nur Genomeditierung, sondern Schere auch. Und das dann eben mehrmals anwenden kann, bis man eben merkt, dass diese Pflanze einen höheren Ertrag hat oder wieder beständiger ist gegenüber bestimmten Insekten oder Pilzen und so weiter. Das ist ja, also diese Genmanipulation, das ist ein Teil, es gibt verschiedene Arten von Genmanipulation. Ich bin kein Genetiker, ich will mich da auch nicht verstricken.
Müssen wir
so.
Jetzt nicht, aber allgemein.
Aber es ist interessant, weil sie einfach sagt, ja, mehr Ertrag wäre möglich natürlich. Dann müsste man weniger Fläche nur anbauen, weil eben durch mehr Ertrag ist ja klar. Das heißt, auch weniger Monokulturen wären nur notwendig. Eigentlich vielleicht auch gar nicht. Mehr Rückzugsorte für Tiere. Und
also bist du ein Befürworter von dieser
Genmanipulation? Es ist
von bestimmten Bereichen.
Ja, aber es gibt ja teilweise
von allem, nicht von allem,
auch ein Negativbeispiel zu nennen. Ein Kumpel von mir hat mir jetzt eine Zitrone gezeigt und er konnte seinen Augen nicht trauen, wie riesig die war. Dann hat er die aufgeschnitten und da war ungefähr so ein Stück, diese weiße Umrandung, war ungefähr so,
also ich hab
ungefähr 1,5 Zentimeter weit.
Aber guck mal.
Das ist ja nicht mehr normal, oder? Das ist also, definitiv genmanipuliert, oder?
Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil ich war auf Mallorca und da gibt es teilweise Bedingungen für Zitronen, die haben da nichts benutzt, ja, aber das sind riesige, die sind so wirklich riesig gewesen und die sind einfach natürlich da gewachsen. Also das kannst du ja auch schon, hast du ja gesehen, wenn bei uns ist groß das Problem, wir sehen im Supermarkt, sehen wir die Standardprodukte, weil das ist jetzt ein Thema, das ist ganz interessant, weil der Großhandel, ja, man schiebt es ja immer auf die EU, aber tatsächlich ist da der Großhandel die Schattenmacht, die beeinflusst und vorgibt, wir brauchen gerade Gurken, damit die alle in unsere Paletten, in unsere Kisten reinpassen. Ja. Krumme Gurken, da passen nicht so viele rein. Ja. Das ist die Effizienz.
Bei den Auberginen sieht man das auch extrem.
Bei der Aubergine. Ja. Die sind alle nicht mehr krumm und natürlich geformt. Das heißt, das ist im Grunde schon, das ist schon eine Art Auslese.
Die sind genetisch manipuliert, oder?
Nee, das ist einfach diese Auslese. Das heißt, bei einem krassen Fall, beim Film Taste the Waste, das ist ganz extrem, da irgendwie so ein Acker für Kartoffelanbau und der wird 50% wird einfach liegen gelassen, weil die entweder zu klein sind, zu groß, verschrumpelt, irgendwie verzwillingt, Herzförmig. Die werden einfach ausgenommen und werden nicht angeboten. Und das ist übel.
Weil der
Großhandel braucht immer die genormten Größen.
Wird es weggeschmissen?
Es wird einfach da weggeschmissen. Ich
möchte es aber jetzt auch hier gerade nochmal Genmanipulation, möchte ich schon nochmal hier umfassend etwas zusammenfassen. In der Hinsicht, dass gerade die natürliche Veränderung einer Pflanze, die tritt ja auch ständig immer ein. Also das heißt, die Pflanze selber ändert sich ja auch schon über Jahre. Da gibt es Verfahren, wie man das beschleunigen kann und so. Also das sollte man schon unterscheiden zwischen, also wie wird genmanipuliert, ja, auf eine natürlichere Weise oder mhm, generell, was passiert da und was wird genmanipuliert, ja? Mhm. Und was für Einwirkungen hat man? Also man sollte da auch schon forschen, was für Folgen hat es, was man da macht. Mhm. Und dann sollte man auch so kritische Manipulationen, wie zum Beispiel, dass sie dann spritzmittelresistent werden, mhm, da sollte man auch aufpassen, weil theoretisch, ich meine, schön, dann überleben die Pflanzen, dann hat es aber wahnsinnig viele Spritzmittel drinnen, dann hat man wahnsinnig viele Pflanzen, mhm, aber uns hilft es auch nicht, wenn man
das ist extrem ungesund, oder?
Das geht ja schon wieder in die falsche Richtung. Nein, das geht schon wieder in die falsche
Richtung. Spritzmittelresistent? Sie spricht nämlich dabei, dass man es so macht, dass sie eben weniger Spritzmittel brauchen.
Ja, genau.
Dass man eben, weil sie ja eben nicht, da brauchst du kein Spritzmittel, wenn sie ja gegen den natürlichen Feind
so besser wirken. Man sollte in die... Es gibt aber doch die anderen Extreme, da geht es dann schon wieder Richtung Monsanto, aber das ist auch nicht so...
Monsanto, jetzt haben wir uns
da kenne ich auch ein Beispiel.
Ganz böse, genau.
Dieser Mais, der in Südamerika vertrieben, also wo das Maiskuh, also Saatgut von dem Mais vertrieben wird,
ja,
und dann das andere Saatgut eliminiert, sodass die Bauern da gar keine andere Möglichkeit haben.
Das haben wir auch.
Das ist irgendwann
das
Monsanto Saatgut teuer zu kaufen und ihre eigenen... über Jahrhunderte lang produzierten Saatgut.
Übel.
Ja, wird dann das ist überall verstreut.
Teilmäßig oder generell wirtschaftlich geht es voll in die falsche Richtung. Aber darum geht es auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass man, wenn man in der Genforschung weiterkommt, dass man die Pflanzen so verbessert, dass sie generell weniger oder keine Spritzmittel mehr brauchen, mhm, vielleicht schneller wachsen, auf eine natürliche Weise, mhm, und nicht, dass sie spritzmittelresistent, mhm, werden, und dass man dann quasi zwar immer noch spritzen muss oder, mhm, oder kann, aber die alles andere eingeht. Das bringt den Menschen auch nicht. Das geht, mhm, in die falsche Richtung, weil uns Menschen das dann auch schadet. Mhm. Aber man sollte letztendlich einfach mehr forschen, was für Einwirkungen hat es oder Auswirkungen hat es auf den Mensch ganzheitlich betrachtet. Mhm. Ja? Und in welcher Hinsicht kann man das noch also naturwissenschaftlich vertreten, wenn man an den Genen forscht? Also was ist noch natürlich an der Genforschung? Und, mhm, was für eine Änderung wäre natürlich, wo die Pflanze sich ohnehin irgendwann in der Laufe der Jahrtausende ändern würde, mhm, oder vielleicht auch ändern sollte für verschiedene, ja, Klimazonen.
Letzten Endes kommt es ja auch auf den Geschmack an, ne?
Nee, aber
das hat sich immer aus.
Aber das Problem ist, du musst natürlich auch eine gewisse Masse ernähren, ne? Und das ist, da streiten sich die Geister, weil wie willst du so eine Masse mit rein biologischem Anbau ernähren? Das ist nämlich die Krux, das ist die große Frage. Und dann sagt sie eben, dass man sich eben nicht abhängig machen soll von den großen Spielern oder den großen Firmen, sondern dass man eben schon das selber in die Hand nehmen kann und diese Genom-Editierung schon nutzen sollte. Mhm. Und sie sagt auch, also interessantes Gegenargument, das hast du jetzt gar nicht genannt, vielleicht meinst du es aber, dass man irgendwie, wenn man dieses genmanipulierte Zeug isst, dann kriegt man ja Fremdgene. Also ich meine, du sagst, das muss ja schlecht sein. Alle sagen immer, das ist eklig, aber was ist jetzt genau, mhm, der Hintergrund? Also, ja, ist da jetzt irgendein Gen drin, was mich jetzt umbringt? Oder, mhm. Und dann schreibt sie einfach nur, auch Gene der Nutztiere und Pflanzen sind Fremdgene. Also wenn wir Pflanzen essen oder wenn wir Tiere essen, sind das im Grunde immer Fremdgene für den Körper. Und die werden dennoch auch vollständig abgebaut.
Das ist ja Humbug, ne? Das
und ist jetzt gelangen wirklich, also, nicht ins Genom.
Das ist ja nicht also per se nicht schädlich für den Menschen.
Genau. Das verändert nicht unsere Genetik. Ja? Ja. Was unsere Genetik verändert, ist Bestrahlung. Ja? Also das muss man schon unterscheiden. Und da ist, glaube ich, viel Unwissenheit. Und natürlich...
Ist auch ein sehr komplexes, man muss natürlich auch sagen, der Fairness halber, es ist ein sehr komplexes Thema.
Es ist ein komplexes Thema, es ist jetzt eine Recherche gewesen. Ich finde es interessant, weil man eben viele positive Effekte erzeugen kann, auch höhere Biodiversität. Mhm. Genau, aber das wollten wir jetzt einfach nochmal beleuchten. Mhm. Ich würde sagen, das ist jetzt Richtung Landwirtschaft. Eine Sache noch zum Schluss. Mhm. Es gibt so also Landwirtschaft im großen Stil, mhm, ja, der biologische Anbau. Mhm. Ja. Aber was ist dann zum Beispiel in diesen Städten? Kann man Städte nicht noch besser nutzen?
Ja, auf definitiv.
Dass man, also ich habe was gelesen von Vertical Farming.
Genau, genau.
Dass man quasi den Platz von diesen Hochhäusern, das ja,
finde ich geil.
Dass man die nutzt, dass man quasi, vor allem weil es viele verglaste Bürogebäude sind, mhm, dass man an diesen Fassaden, mhm, Innenfassaden macht man Regale hin, mhm, ja, so alle, also Racks, die werden dann geschichtet eben mit Kräuter, mit Pflanzen, also mhm, mit essbaren Pflanzen da. Bestimmt und mhm, das ist dann quasi so semi-automatisiert oder mhm, automatisiert, wird es effizient bewässert.
Ja,
dann wird die Abwärme von der Kühlung wird wieder genutzt. Mhm. Rekuperation oder mhm, und Also das ist auch eine interessante Variante. Ich meine, das ist jetzt eher für einen kleinen Bereich, aber wir müssen es mal hochrechnen, weil wenn du das auf, das, die machen ja teilweise das auf Dächern sogar. In der Doku haben sie gezeigt, da hat eine Frau auf dem Dach das angelegt, ein Gemüsegarten. Sie hat natürlich selber gesagt, ja, ist also auf dem Dach, die scheint die Sonne viel runter, ich muss viel gießen, aber ich will trotzdem ein Zeichen setzen. Und das ist, dieses Vertical Farming ist anscheinend eine interessante Variante, um zumindest, das wird jetzt nicht die Weltbevölkerung ernähren, aber es ist ein Schritt, wie man zum Beispiel in der Stadt noch die Fläche nutzen kann. Du hast auch, du kriegst Atmosphäre, du hast bessere Luft.
Du kannst ja schon von einem beträchtlichen Prozentzahl aus.
Also wenn
du,
wir werden wieder Wildkräuter, ja.
Endlich mal wieder.
So, jetzt machen wir so ein bisschen weiter. Ich mache mal einen Bogen von der Landwirtschaft zum nächsten kritischen Punkt. Also Ethik haben wir ja schon irgendwie ein bisschen verbogen, auch Richtung Genetik oder Gen. Editierung, gehen wir jetzt auf Müll ein, würde ich sagen. Auch ein sehr kritisches Thema, um das auf Nachhaltigkeit und Ernährung zu beziehen.
Das ist unfassbar, möchte ich noch sagen. Das ist unfassbar, jetzt eine Stunde auf und der Moritz schafft es immer noch zu essen.
Also unfassbar ist übrigens so ein neues Modewort, das habe ich hier kennengelernt beim Hopfenbauer. Unfassbar, die Mädels rauf und runter gesagt.
Unfassbar, Leute.
Fühlt ihr das?
Ja, ich fühl's.
Ich sag unglaublich ab jetzt. Oder unbelievable.
Es prickelt im Bauchnabel.
Also wir sind jetzt schon voll im Thema drin. Waste the time. Nee, ich habe einen Film dazu gesehen. Es gibt mehrere interessante Themen, aber Taste Waste. Er ist so ein Manipulator. Er versucht hier, guck mal, meine Damen und Herren, er zeigt es in einer schönen Porzellanschüssel, ja? Fayence. Aber wo kommen denn diese hin? Wo kommen denn die Kürbiskerne her? Wo waren die denn vorher?
Steiermark.
Nein, wo waren sie vorher?
Steirische,
verpackt.
Unbehandelte.
Verpackt.
Verpackt waren sie allerdings, ja.
Plastikverpackung.
Einen Tod muss man
schreiben. Großes. Welchen Tod? Diesen Tod. Jetzt ist der Tod vieler anderer. Unseres ganzen Planeten. Verpackung.
Das ist halt wirklich selber.
Ist ein großes Problem. Da muss man viel mehr machen. Man hat Verpackung, man findet Plastik im Meer, Nanopartikel. Das geht alles in die Nahrungskette über, also von klein bis ganz groß, ne? Das kennt man. Da gibt es sogar einen riesigen Ozeanstrudel nur aus Plastik.
Mit einem Ozean?
Ja.
Krass.
Also,
das neue Bermuda-Dreieck.
Nein, es ist wirklich, also der Bereich ist riesig mittlerweile, wo das Ganze.
Strudel
bleibt dort einfach. Es sammelt sich dort an. Von der Strömung her.
Der Trump sollte da mal reinspringen. Würde ich gern sehen.
Also, nie wieder Kontinent, genau. Hör zu, Kontinent großer Müllstrudel.
Vielleicht fühlt er sich sogar wohl.
Das ist echt heftig. Das ist Kontinent groß. Und in dem Buch. Das ist jetzt auch interessant. Besser leben ohne Plastik.
Da kreiert er seinen eigenen Staat, weil es ja wie eine Art kleiner Kontinent mittlerweile ist. Und dann, das wird ein künstlicher Kontinent.
8 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr landen in den Meeren der Welt.
8 Millionen?
8 Millionen Tonnen.
Wow.
Und das heißt, die Tiere essen das, das füllt die Mägen, die können sich verarbeiten und dadurch verhungern sie. Die können nicht mehr essen, aber sie verhungern. Die verenden, die verfangen sich da, verenden hilflos. Das ist ja schon eigentlich traurig genug. Und das landet ja dann noch, um dann nochmal den Humanismus wieder reinzubringen, ja, der arme Mensch im Mittelpunkt, landet da dann auch noch drunter, weil wir ganzen Nanoplastik, Nanopartikel aufnehmen über diese Nahrungskette, ganz klar.
Ja.
Also das ist schon mal ein Thema.
Ja.
Das betrifft die Ozeane, aber Verpackungsmüll an sich ist immer wieder, wir kennen chemische Verfahren mit Erdöl in Ursprung, nicht für alle Kunststoffe, das ist ganz interessant, da gibt es Unterschiede, aber letztendlich ist es immer ein Nehmen von fossilen Stoffen aus dem Erdreich und dann wird es weiter verpackt und das Recycling funktioniert mehr schlecht als recht. Also es wird dann geworben mit, und das ist dieses Greenwashing, auf dem die Katrin Hartmann anspricht, dass dann die verkaufen es so, wie wir verwenden nur recyceltes Plastik.
Ja.
Aber das ist eigentlich nicht der Mehrzweck. Also es ist ursprünglich schon entnommen worden und es wird auch nicht wirklich gescheit zu 100% wiederverwertet. Es gibt im Grunde kein wirkliches Material, das so richtig zu 100% wiederverwertet
wird. Mich würde das mal interessieren, wie dieser Kreislauf aussieht. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Müll, der ist schon, ich wohne zwar in der WG, aber alle 2-3 Tage ist unser Müll voll. So, dann landet das meiste natürlich im Restmüll. Dann wird das von der Müllabfuhr abgeholt, jeden Dienstag. Was passiert dann? Müllverbrennungsanlage.
Also, und je moderner, desto mehr Schadstoff werden natürlich rausgefiltert, aber es ist natürlich trotzdem einfach nur eine Müllverbrennung und das geht natürlich trotzdem in die, also von mir ist Schadstoffe, aber die Emissionen gehen trotzdem raus. Das heißt, du hast immer einen Verlust. Es ist ganz interessant.
Du siehst auch die Rohstoffe letztendlich, die ganzen Rohstoffe, die sind verbrannt.
Also zum Beispiel Müll, da gibt es ein Beispiel im Film, da gibt es eine Großbäckerei und da sagt der Besitzer, der den von seinem Vater übernommen hat, sagt, ja, damals mein Vater, der hatte, die haben die älteren Brote vom Vortag, haben die einfach wieder verkauft. Das war kein Problem.
Oder aber die Pferde verfüttert.
Naja, aber jetzt ist der Mensch so in diesem Luxus angewöhnt oder verwöhnt, dass er das von vornherein verlangt, ich möchte immer frische Ware, ich möchte immer das Neueste, das beste Produkt und dann am besten noch 30 oder 60 verschiedene Brotsorten. Ne? Also große Palette, die natürlich nicht alle dann weggehen. Ja. Das heißt, was machst du? Die landen dann zum größten Teil auf dem Müll. Was hat dieser Großbäcker dann gesagt? Das ist ganz interessant, das hat ihm dann ein Energieberater erzählt. Du kannst das auch verheizen. Der hat dann quasi, weil anscheinend Brot einen ähnlichen Brennwert hat wie Holz. Und dann hat er das verwendet, um quasi seinen ganzen Energiebedarf zu decken von der Großbäckerei.
Das wäre zum Beispiel sinnvoll.
Ist interessant. Und dann hat er auch selber gesagt, wahrscheinlich würde man, wenn alle Großbäckereien das machen würden, würde man wahrscheinlich sich ein komplettes Atomkraftwerk sparen. Das fand ich total interessant. Also das war sehr einleuchtend.
Ja, theoretisch kann man auch durch diesen Biomüll kann man auch sehr viel gewinnen, ne?
Wenn die Nahrungsmittel verbrennen.
Biogasanlagen also zum Beispiel.
Orangenschalen oder so.
Richtig,
ne?
Richtig.
Aber wenn man Nahrungsmittel verbrennen würde, ist das ja schon ein heftiger Ansatz eigentlich.
Also ganz eine Tatsache nochmal hier, so ein Fakt, in der EU 90 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Land im Müll. Ja? Das entspricht einer Kolonne von beladenen Lastwagen einmal um den Äquator.
Gibt es auch einen tollen Film, ich glaube 2004 oder 2005, We Feed the World, ein österreichischer.
We Feed the World.
Schon mal gesehen?
Nee.
Da sieht man eben auch, wie viel, also gerade bei den Bäckern tagtäglich dann übrig bleibt und dass es dann letzten Endes auf dem Müll landet.
Ja.
Das ganze Zeug, also extrem viel, was halt verwertet wurde, wo Arbeit reingesteckt wurde, gute Produkte, die gut geschmeckt haben und natürlich einen Tag später nicht mehr frisch, gerade beim Brot, kannst du dann knicken, ne?
Also meine,
ja, dann kann man es höchstens noch in Bedürftige kann man es
an die Tafel verteilen. Könnte man es in Deutschland
aber das wird noch viel zu wenig gemacht. Also.
Das ist interessant, weil im Film den Taste the Best, da zeigen sie einmal so einen Großmarkt, also einmal einen großen Supermarkt in Paris, da sagen sie, dass sie die Lebensmittel teilweise 6 Tage bevor die überhaupt ablaufen, schon aus dem Sortiment rausnehmen. Weil sie sagen ja, die Kunden kaufen die nicht mehr, weil die Kunden immer drauf schauen, sie kaufen sie immer die mit dem längeren Haltbarkeitsdatum und dann nehmen sie sie raus und werfen die einfach
weg. Da habe ich auch noch nie drauf, also ich gucke jetzt da nicht, wenn ich
irgendwo
einkaufe, gucke ich jetzt nicht drauf, dass die bald ablaufen.
Das ist übel, das ist tatsächlich sehr übel.
Wahnsinn.
Ja.
Nee, aber dass die Kunden, dass sie so drauf achten, oh, das ist jetzt nur noch eine halbe Woche oder so.
Ich habe auch schon mal geguckt und jetzt habe ich bewusst, ich nehme jetzt bewusst das, was bald abläuft. Aber genau auf sowas habe ich geachtet. Da gibt es einige, sehr viele sogar.
Es gibt auch viele Märkte, die dann einfach für euch das, was halt eben früher abläuft, auch nach vorne stellen. Das ist eigentlich, ich nehme halt auch immer das, was vorne steht. Also ich habe da noch nie drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber jetzt nur eine Momentaufnahme. Ja? Also manche andere gucken mal drauf. Ich finde es einfach, also eigentlich irgendwann einfach rausnehmen, zack, fertig.
Also interessant war auch noch im Film, da gibt es noch einen Großmarkt. Ja, so ein Großhandel, Großmarkt, ne, wo die ganzen Supermärkte auch teilweise einkaufen, der ganz Lebensmittel weltweit vertreibt. Ja. Und dann kommt so ein Inspektor oder Inspekteur und muss dann für den Großhandel oder Großmarktbesitzer unterschreiben, ja, er darf diese Palette jetzt wegwerfen. Das war dann irgendwie eine riesige Palette mit, was weiß ich, 8 Tonnen Orangen, weil dann ein paar schon überreif waren. Das heißt, es waren zum Beispiel, sagen wir mal, 2 in einer Palette waren zum Beispiel verschimmelt. Der Rest war okay. Oder halt reif, aber jetzt nicht kaputt. Und die wurden alle weggeworfen. Ja? Das wurde noch. Das heißt, es wurde alles weggeworfen. Es darf aber keiner weiterverwenden. Also es darf nicht verarbeitet werden zu Tierfutter. Das ist nämlich EU-Gesetz. Es darf nicht weiterverfüttert werden an Tiere wegen Hygieneverordnung. In Japan darf man das tatsächlich, da machen sie es aber auch, weil sie einfach so wenig Fläche haben, also
landwirtschaftliche
Fläche, um Nahrung für die Tiere zu bekommen. Deswegen machen sie es da und sortieren es da auch aus und das ist in der EU nicht möglich. Und es darf aber auch nicht von Leuten an Leute weitergegeben werden. Das heißt, die haben dann irgendwie versucht, dann so eine Tafel, die hat sich dann mal angeschlossen, eine Tafel versucht da sowohl auszusortieren, dass sie das weitergeben können, retten was, mhm. aber natürlich auch nicht alles, nur ein Teil. Und da hat dann eine Kamerunerin gearbeitet und hat dann gesehen, wie dann so Bananen aus Kamerun kamen. Mhm. Hat dann gesagt, ja, die fliegen ja 10.000 Kilometer, um dann bei uns am Müll zu landen. Mhm. Und die sind Wahnsinn. Dort noch teurer.
Absolut also, Wahnsinn.
Und das ist eigentlich, das ist richtig schockierend. Und das hat mich wütend und traurig zugleich gemacht.
Ja.
Weil das darf man, da muss man viel mehr Bewusstsein schaffen und Nachhaltigkeit. Es gibt zu viele Informationen da draußen und viele Leute wollen es nicht sehen, wollen es nicht wahrhaben, weil es einfach vielleicht zu schmerzhaft ist. Man möchte mehr Spaß im Leben, mehr Fröhlichkeit, aber es ist die Tatsache.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Lebensmittel, nur weil das Verpackungsdatum abgelaufen ist, meistens sogar noch eine Woche, teilweise zwei, vielleicht auch drei Wochen später noch zu verzehren ist, ohne dass man dadurch irgendwelche Probleme
hat. Also das ist ganz schlimm, dieses
Banane, es gibt ja. Leute, wenn ein kleiner brauner Fleck auf einer Banane ist, ist die schon schlecht für die. Ne?
Ja.
Diese Welt halt dadurch süßer. Aber die ist noch lange nicht mehr verzehrbar. Beim Apfel genauso. Gut, der ist dann vielleicht noch mehr ganz so knackig und saftig, aber er schmeckt trotzdem.
Das ist oft so und man merkt dann auch oft, dann sagt man, dann kommen die Stimmen, das habe ich auch schon öfters gehört, dass sie dann Bio-Produkte einkaufen und dann sagen die, oh, das läuft ja innerhalb von ein paar Tagen, teilweise nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum läuft es schon ab oder relativ schnell und dann verstehen wir es nicht. Es ist einfach so, dass das sind halt keine oder weniger Konservierungsstoffe drin und dadurch ist es halt so, dass es natürlich ist, dass es dann halt schneller schlecht wird.
Ja.
Aber es ist eigentlich dann wieder ein Zeichen dafür, dass es dann frisch ist. Frischer und auch insgesamt gesünder ist.
Ja, absolut.
Also da ist auch viel Zweifel.
Aber da stand jetzt gerade eben noch was mit, wenn dieser ganze Lebensmittelmüll vermieden werden könnte, hätte es denselben Effekt wie wenn.
Jedes zweite Auto quasi, der komplette Lebensmittelmüll, wenn man jedes zweite Auto stilllegen würde auf der Welt. Und es gibt mehr Autos als Menschen auf der Welt.
Also nur durch die Verbrennung und durch den Wiedereinkehr dieses
Lebensmittelmülls,
durch die Müllvermeidung.
Ja.
Erzeugt also, so viel wie die Hälfte aller Autos.
Ich glaube auch 25% Methanausstoß wird allein durch den Müll, durch die Mülldeponien erzeugt, weltweit. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Es ist ein riesiger Treibhausfaktor. Noch das Interessante, was im Film fand ich, weil das auch so bedrückend ist, wenn ich jetzt loswerde, das ist das Thema mit Afrika.
Mhm.
Das ist ja immer so ein Mutterkontinent, der immer leiden muss.
Mhm.
Da sagt ein Professor, dass Afrika tatsächlich immer mehr Lebensmittel importieren muss.
Mhm.
Ja? Und die Lebensmittelpreise sind immer mehr gestiegen, sind sehr volatil, werden ja auch an der Börse gehandelt.
Ja.
Das ist ein anderes Thema, ist auch sehr bedauerlich. Und das liegt tatsächlich daran, dass diese volatil, dass die steigen, dass bei uns in Europa viele Lebensmittel auf Müll landen und verheizt werden. Ja? Und das heißt, dieser Spruch, also deswegen, das hat man ja vielleicht, habt ihr das in eurer Kinderstube auch so gelernt, isst dein Teller auf, in Afrika sterben die Menschen oder die Kinder. Und das ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir leben auf Kosten von denen und wir haben noch so viel Müll. Also ist eigentlich eine Sache, die schon längst reguliert werden müsste, konsequent.
Vor allem ist es verrückt, dass gerade in Afrika, das so ein rohstoffreiches Land ist, wo die Anbaumöglichkeiten so vielfältig sind und der Hunger leidet, wo die eigentlich mittendrin leben im Paradies, wo sie alles anbauen können.
Das ist, diese Cash-and-Crop-Wirtschaft. Das ist quasi das ist interessant, das hat so in der Humboldt auch so beschrieben in seinen Werken, dass die Leute, also die Nation, sagen wir mal, irgendwie eine Kuba oder irgendeine Nation, die da Zuckerrohr anpflanzt, dass die andere Nutzpflanzen, die eigene Bevölkerung ernähren würde, quasi brachlegen, das ganze Land roden und das alles mit Monokulturen von Zuckerpflanzen ausstatten. Ja. Und damit sie das natürlich exportieren können, und das ist natürlich wieder so ein Gewinn erzeugen. Ja? Aber der Witz ist, sie können sich selber nicht mehr mit Nahrungsmitteln ernähren. Und schon kann der Importeur von den Zuckerrohr kann dann den Preis bestimmen und sagen, ja, ihr braucht ja auch Essen von uns. Ne? Also, also das ist eine ganz fiese Sache, Cash and Crop. Also stattdessen Subsistenzwirtschaft. Also lieber Haushalten. Ne? Diese Milpa, diese Permakultur, Mischkultur, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das kann man auch
machen. Die lokalen Märkte ankurbeln vielleicht. Ne? Also jetzt gerade hier bei uns in Bayern, da genügend Landwirte, die unterstützen, auch wenn sie vielleicht einen Tick teurer sind, als das, was man sonst so im Rewe kriegt. Musst du auch regionale Sachen.
Ja, regional kaufen hat in der Hinsicht auch einen doppelten und dreifachen Wert, dass man sowohl, man bekommt Zug wieder zur Natur oder mehr zu dem ländlichen Anbau von Nahrungsmitteln. Man bekommt auch irgendwie einen persönlichen Bezug zu der Gesellschaft, zu der Bauerngesellschaft und wie gesagt, wie es halt erzeugt wird und weiß auch besser, wie das nachhaltig herstellen und je nachdem. Und dann kann man auch die direkt unterstützen. Also so gesehen würde man da mehrfachen Gewinn herbeiführen und natürlich zusätzlich noch die Emissionen, die Treibhausgasemissionen und sonstige Kosten senken, weil es erst gar nicht nirgendwo hingeliefert werden muss oder vielleicht sogar in Kooperation, da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen eine Idee mit reinbringen, Kooperation mit den Bauern zustande kommt, dass sie vielleicht sogar liefern. Die würden vielleicht sogar persönlich liefern. Man müsste da vielleicht in kleineren Gesellschaften sich zusammentun, dann würden sie vielleicht sogar das Essen direkt liefern.
Dann auch in Bezug auf Fleisch, ne? Vielleicht. Ja. Ja, zumindest artgerechte Tierhaltung.
Genau, wenn man dann Fleisch essen will, dann kann man da immer noch entscheiden, wie werden die gehalten und kann man selber entscheiden, ob man das dann möchte. Da könnte man dann das sagen, okay, da könnte man den Fleischkonsum noch unterstützen oder den könnte man noch rechtfertigen.
So mal ein, zweimal im Monat zumindest.
Ja, sowas weniger einfach, deutlich weniger. Und dann kann man auch sagen, dann ist es auch gesundheitlich vertretbar und gesamtwirtschaftlich.
Dies war nun der erste Streich. Und hat es dir nicht gereicht, so folge auch dem zweiten Streich. Viel Spaß. Ja, und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.